Der Predigttext von heute Morgen steht in Johannes Kapitel 18, in den Versen 2 bis 11, die wollen wir uns anschauen. Ich lese aber der Vollständigkeit halber ab Vers 1. Johannes Kapitel 18 ab Vers 1 bis Vers 11. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in dem Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Dienern bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Zunächst leitet Johannes dieses Geschehen damit ein, dass Judas den Ort kannte. Er kannte den Ort, den er Jesus gerne mit seinen Jüngern besucht hatte. Es ist anzunehmen, dass sie sich dort gemeinsam oft bis in die Abendstunden aufgehalten haben. Und so auch an diesem Tag. In den Evangelien finden wir keine weitere Begebenheit, die schildert, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane gewesen ist oder diesen besucht hatte oder dort irgendetwas von sich gegeben hat. Aber der Jünger Johannes, der wird diese Bemerkung, denn er versammelte sich oft an diesem Ort, nicht erwähnt haben, wenn Jesus dies nicht getan hätte. Ja, was hätte Judas, der ihn verriet, bei diesen Begegnungen alles von Jesus gehört? Was hat er mitbekommen vom Herrn? Judas, der Verräter, war die 3 Jahre der Wirkungszeit Jesu an seiner Stelle, an seiner Seite gewesen. Er kannte den Herrn wie nur 11 weitere Männer zu der damaligen Zeit. Ja, Judas ist hier die tragische Persönlichkeit, die vielleicht Kopfwissen von Jesus hatte und sicherlich vieles von dem, was Jesus gesagt hatte, auch bejahte. Aber sein Herz blieb davon unberührt. Darüber Bescheid zu wissen, wie eine Person ist, was die Person bewegt, antreibt und motiviert, was sie gern hat und so weiter, das erfahren wir nur, wenn wir uns mit dieser Person beschäftigen, indem wir sie kennenlernen und im wechselseitigen Vertrauen uns mitteilen. Also eine Beziehung zu dieser Person haben, das hatte Judas scheinbar nicht. Und das ist es auch, was Gott mit uns Menschen haben will. Er will eine Beziehung, die geprägt ist von Vertrauen zu uns. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir leben, sagt Gott. Und wir sollten darauf antworten: Ich will von dir lernen und dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Jeder Einzelne von uns ist sicherlich in der Lage, dies selber zu beurteilen, wie wir zu dem Herrn stehen und wie wir unsere Beziehung zu ihm pflegen. In Vers 3, da lesen wir davon, dass Judas eine Truppe von Soldaten, also von römischen Soldaten, zur Verfügung gestellt bekommt und zudem Diener von den obersten Priestern und Pharisäern, um Jesus eben an diese auszuliefern. Und der Verrat, der findet auch tatsächlich statt. Allerdings findet dieser im Bericht von Johannes merkwürdigerweise fast gar keine Erwähnung. Er zitiert das oder erwähnt das nur beiläufig. Und warum Johannes das so macht, das erfahren wir im weiteren Verlauf des Textes. In Vers 4 lesen wir davon, was in der Folge, dass Jesus von all dem, was in der Folge passierte, dass er das wusste. Ja? Der Jesus war nicht nur Mensch wie wir, wie du und ich. Er war und ist Gott, der Sohn. Er, der unsere Herzen erforscht und jeden Winkel auch unsere Gedanken kennt. Im Psalm 139, die Verse 1 bis 7, bringt David das ziemlich wortstark auf den Punkt. Und ich möchte das einmal lesen. Hier heißt es, David schreibt, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und bist völlig vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Jesus Christus, er wusste, was ihn erwartete. Und er weiß und erkennt auch um dein Leben, um die Situation, in der du steckst. Er weiß vielleicht um deine Krankheit. Er weiß um deine Zukunft, deine Nöte, das, was dich plagt, das, was dich fertig macht. Er weiß auch und er kennt auch deine Sünden, die dich belasten. Im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 15, da lesen wir ein sehr ermutigendes Wort. Dort heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid mit uns haben könnte, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So wie Judas das Geld liebte und bereit war, für 30 Silberlinge den Herrn zu verraten, so geht es uns doch auch manchmal mit dem Geld. Wie schnell laufen wir dem Geld hinterher? Wenn es ums Geld geht, ja, dann werden die besten Christen auf einmal angreifbar. Wie viel Enttäuschung und kaputte Beziehungen aufgrund von der Liebe zum Geld gibt es auch unter Christen und in unseren Kreisen. Wir sind schnell dabei, Judas in eine Ecke zu drängen. Aber ich finde, wir sollten auch immer schön demütig in unser eigenes Portemonnaie und unser Herz schauen. Da ist manchmal mehr Geldliebe und Vermögensbildung vorhanden als die Liebe zum Herrn. Es ist sicherlich nicht verkehrt, dies einmal mit dem Herrn zu besprechen und gemeinsam mit ihm jenes aus dem Leben auszuräumen und unser Herz und unsere Seele auch frei davon zu machen. Johannes schildert ebenfalls in Vers 4, wie er aus der Gruppe, also wie Jesus aus der Gruppe der Jünger heraustritt und sich zu den Soldaten und Dienern begibt und sie fragt, wen sucht ihr? Der Herr stellt sich diesen Dienern und Soldaten nicht entgegen wie einer, der auf eine Konfrontation aus ist. Nein, vielmehr wird hier aufgezeigt, dass Gott die Initiative in dieser Situation ergreift. Da mag die militärische Präsenz der römischen Besatzungsmacht gemeinsam mit den Dealern der religiösen Elite kommen. Das beeindruckt unseren Herrn aber nicht. Er geht auf sie zu und fragt, wen sucht ihr? Die Soldaten antworten ihm, Jesus, den Nazarener. Und dies bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich habe den ersten Punkt, fällt mir gerade auf, gerade gar nicht genannt. Der erste Punkt war Jesus, wie er sagt, ich weiß, ich wusste, der Herr wusste alles über uns. Und mein zweiter Punkt ist, ich bin's. Jesus offenbart sich. Als verleumdeter Anführer aus Nazareth wurde er gesucht. Einige Ausleger gehen davon aus, dass die Tempelreinigung gegebenenfalls die römische Besatzungsmacht auf den Plan gebracht hat und dass das der Grund gewesen ist, warum überhaupt römische Soldaten hier dabei gewesen sind. Aber das sagt die Schrift nicht. Ja? Das ist eine Annahme. Auf jeden Fall wurde er gesucht. Und aus Neid und Hass aufgrund seiner öffentlichen Zeichen und Wunder, die er tat. Einer, der Tote auferwecken kann. Der den machterhaltenden Priestern und Pharisäern einfach zu einflussreich wurde. Er musste aus dem Weg geschafft werden und damit man ihn von den anderen Männern und seinen, die seinen Namen Jesus trugen, unterschied, nannte man ihn Jesus den Nazarener, verknüpft mit seinem Wohnort. Seinen Lauf nahm diese ganze Geschichte, das Unternehmen der Priester und der Pharisäer, übrigens nach der Auferweckung, nach dem stärksten Zeugnis, das Jesus Christus gebracht hatte, und zwar die Auferweckung des Lazarus. Die lesen wir in Johannes 11, Vers 45 und 48. Da lesen wir den Beweggrund. Johannes 11, 45 bis 48. Ich lese das einmal. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, sie glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg, schreibt Johannes hier. Diesen Menschen, der Land und Leute in Gefahr bringt, er soll sich diesen Soldaten, er soll nun festgenommen werden. Und er stellt sich aber vor die Soldaten hin und antwortet mit den schlichten Worten, ich bin's. Ich bin davon überzeugt, dass der Herr diese Worte sehr, sehr bewusst gewählt hat. Er hat nicht gesagt, ich stehe vor euch oder so, wie er es an anderer Stelle getan hat oder siehe, es ist der, der mit dir redet. Nein, er sagt, ich bin's. Dies hat er sehr wahrscheinlich sehr bewusst gesagt. Denn wer er für die Welt und für diejenigen ist, die an ihn glauben, das hat der Herr 7-mal erwähnt in den Ausrufen, ich bin's. In Johannes beschreibt alle 7 in seinem Evangelium. Er schreibt in 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. In Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, hat der Herr gesagt. Ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 14, Vers 6, ich bin der wahre Weinstock. Für die ablehnenden religiösen Führer ist unser Herr der Nazarener Jesus geworden. Doch für seine Nachfolger ist er in 7-facher Hinsicht ein Segen für die Ewigkeit. Er ist unsere Tür. Er ist unser guter Hirte. Er ist unser Brot des Lebens. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus, der so viel mehr ist als das, was die Menschen ihm aus Neid und Eifersucht ankreideten. Ja, er, der ihre niederträchtigen Gedanken sogar kannte, er stellte sich diesen Menschen und nahm seine Jünger mit diesem Vorgehen auch praktisch aus der Schusslinie heraus. Das ist ganz großartig, was wir hier sehen. Um seine Verheißung nämlich wahrzumachen. Ja. Es ist die Art Gottes, sich aus Liebe selbst hinzugeben. Und dies ist übrigens auch ein Markenzeichen seiner Nachfolger. Der Herr hat uns nämlich das Gebot gegeben, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. In Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Über diese Verse hier kann man eine eigene Predigtreihe halten. Das Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Ja, wie sieht das aus mit deiner Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern? Ich denke, dieses Gebot Jesu sollten wir uns regelmäßig vor Augen halten und uns prüfen, wie wir dazu stehen. Klagt uns das an? Oder können wir dieses Gebot bejahen? In 1. Petrus 4, Vers 8 schreibt Petrus an verschiedene Gemeinden. Und da schreibt er, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Lasst uns das mitnehmen, dass wir einander lieben. Habt innige Liebe untereinander, enge Liebe, eine enge Verbundenheit. In der zweiten Hälfte von Vers 5 geht Johannes dann auf den Verräter Judas ein, der ihn verriet. Johannes erwähnt Judas hier zwar, aber erwähnt seine Handlung nicht. Hiermit macht Johannes deutlich, dass Gott über dieser ganzen Situation wachte. Gott entglitt dieser Plan in menschlichen Augen, dieser völlig machtversessene Plan der obersten Priester und Pharisäer nicht. Nein, im Gegenteil. Gott in seiner Einheit als Vater, Sohn und Heiliger Geist, er bringt sein Wort in Erfüllung. Das ist das, was hier am Ende passiert. Und Johannes schildert den Herrn hier als Handelnden. Er, der die Initiative ergreift. Und Judas muss mit seinem Plan komplett in den Hintergrund rücken. Und dieses ist auch, was für uns heute in unseren Zeiten letztendlich auch immer noch gilt. Gott ist der Handelnde, auch in Zeiten von Corona. Ja. Gott hat auch diese Pandemie in seiner Hand. Ja. Natürlich ist die Krankheit die Folge von Sünde, das wissen wir. Ja. Und dass das nicht nur Aussätzige, die in Quarantäne leben mussten, letztendlich betreffen kann und hart für die Menschen ist, sondern den ganzen Globus, das merken wir, ja, wie eine Krankheit die ganze Welt letztendlich auch in Atem hält. Aber auch lesen wir, dass Krankheiten und solche von so einem großen Ausmaß die Vorzeichen der Wiederkunft des Herrn sind. Und das sollte uns wirklich fröhlich stimmen, dass der Herr bald wiederkommt. In Vers 6, ich lese das nochmal, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. In Vers 6 greift Johannes nochmal zurück auf diese Aussage eben, die er das erste Mal gemacht hat und fügt hinzu, dass die Soldaten eben zu Boden fallen. Sie weichen zurück und fallen zu Boden. Und interessant ist, dass Johannes als einziger der vier Evangelisten derjenige ist, der das überhaupt erwähnt. Ja. Wir bekommen aber in der Bibel schon einen Vorgeschmack auf diese Situation. Und zwar in dem messianischen Psalm 40. Dort hat David geschrieben, es sollen sich alle schämen, Vers 15 ist das, es sollen sich alle schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten, um es wegzuraffen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Ja, bevor die Macht der Finsternis ihre Stunde hatte und Jesus Christus doch am Kreuz auf Golgatha über die Finsternis triumphierte, scheint es so, als würde der Herr hier den Soldaten und Dienern seine Macht demonstrieren. Die schlichten, aber inhaltsreichen Worte, ich bin's, lassen die Männer zurückweichen und zu Boden gehen. Einige Ausleger interpretieren hier, dass die Männer wohl irgendwas gesehen haben und legen dort ziemlich viel hinein. Ich bin der Meinung, dass man den Text, so wie er hier steht, dass man ihn stehen lassen kann. Warum? Denn wenn wir uns die Auferstehung von Lazarus vor Augen führen, wo Jesus gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus stand von den Toten auf, ja, und kam heraus. Ja, dann ist es selbstverständlich, dass da, wo Gottes Gegenwart sich den Soldaten offenbart, dass diese dann zu Boden gehen, ja, wo sie in Gottes Herrlichkeit und Gegenwart treten. Und ja, das ist beeindruckend, dass vor Jesu Gegenwart jedes Knie sich beugen muss. Und auch die Soldaten, die ihn festnehmen wollen. Sie scheinen hier letztendlich auch erstmal eingeschüchtert. Aber Jesus hat die Situation letztendlich im Griff und er weiß, was kommen muss. Und so fragt er wieder, wen sucht ihr? Ja. Und lenkt damit natürlich auch die Aufmerksamkeit von diesen etwas schockierten Männern komplett auf seine Person. Und in Vers 8 unterstreicht er nochmal die Absicht, seine Jünger wirklich zu beschützen. Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. In Kapitel 17, Vers 12 hat Jesus im Gebet genau dies erwähnt und hat zum Vater gesagt, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Der Komponist Johann Sebastian Bach hat in seiner Johannespassion, er hat ja alle Passionen, hat er vertont, und er hat nach diesem Ich Bin's einen Choral verfasst. Viele, genauso wie ich, viele unter euch, die werden diese Meisterwerke letztendlich nur mit Hilfe von Texten verstehen, weil es oft vierstimmig oder sogar achtstimmig gesungen wird und das dann ein in Summe doch ziemlich komplexes Meisterwerk ist. Aber wenn man sich die Texte anschaut von Bach, dann sind sie doch sehr, sehr tiefgründig. Und dieser Choral, den finde ich auch sehr, sehr schön. Und Bach schafft es, die biblischen Texte zu nehmen, sie zu vertonen und gleichzeitig die Zuhörer, die dieses Werk hören, letztendlich auch in eine Beziehung zu diesem Text zu stellen. Ich bin davon ergriffen, weil das etwas mit mir zu tun hat. Ich bin als kleiner Junge, ich weiß nicht, wie Gott das geführt hat, als kleiner Junge saß ich oft in den Proben, in den Chorproben meines Vaters und er singt leidenschaftlich von Johann Sebastian Bach die Kantaten oder auch die Werke und ich habe das oft nicht verstanden und für mich war das langweilig. Für mich war das etwas, was, wo ich drin saß in den Übstunden und die gingen manchmal 3-4 Stunden. Also wenn wir hier in der Gemeinde irgendwie 1,5 Stunden Übstunde haben, dann ist das gnädig. Ja? Dort haben wir Stunden oder 4 Stunden Generalproben gehabt. Und ich saß als kleiner Junge immer dabei. Er hat mich irgendwie immer mitgeschleppt. Und heute weiß ich, warum er das gemacht hat, ja, oder warum Gott das so gemacht hat in meinem Leben. Und ich bin einfach total ergriffen davon, weil Gott gut ist und weil Gott Wege mit uns geht, die wir manchmal nicht verstehen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, aber Jahre später erkennen wir, wie genial Gott ist. Ja? Und ich möchte uns jetzt diesen Einschub, den er gemacht hat in der Johannespassion, genau diesen Worten möchte ich uns einmal vorlesen. Und da heißt es, O große Lieb, O Lieb ohne alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden und du musst leiden, hat Bach hier letztendlich geschrieben. Und es bringt, Bach bringt hier wirklich die maßlose Liebe Gottes auf den Punkt. Er sagt, Christus hat für mich gelitten, obwohl ich es gewesen bin. Ich war es, der gesündigt hat. Christus war unschuldig. Er ist schuldlos ans Kreuz auf Golgatha gegangen für mich und das in einer unglaublich großen Liebe, ja, die wir nicht fassen können. Ja, und es ist Gottes Werk, ja, das hier passiert. Es sind nicht die Menschen, die irgendwie gerecht werden können. Nein, Gott ist der Handelnde in dieser Situation. Und das ist das Geniale, woran wir uns auch erinnern dürften heute am Abendmahl. Gott handelt für dich und mich. Es ist nicht unser Werk, es ist sein Werk. Und dafür gebührt ihm einfach der Lob und die Anbetung. Und gleichzeitig stellt Jesus mit diesem Handeln, wie gesagt, auch seine Glaubwürdigkeit, dass er gesagt hat, ich habe deine, die du mir gegeben hast, meine Kinder, die habe ich bewahrt. Und das bringt er ganz klar zum Ausdruck. Ja? Er bewahrt sie hier vor der Gewalt der Soldaten und der Diener, der hohen Priester und Pharisäer. Und das ist auch wieder ein Beleg dafür, dass Gottes Wort wahrhaftig ist, ja, und dass wir ihm vertrauen dürfen. Mein dritter Punkt, ich folge. In den Versen 10 und 11 schildert Johannes, wie Simon Petrus das Schwert greift und zum Schwert greift und dem Knecht des hohen Priesters ein Ohr abschlägt. Doch Jesus hält davon überhaupt nichts. Widerstand gegen das zu leisten, was kommen musste, worüber er Bescheid wusste, um der sündigen Welt eben einen Ausweg zu ermöglichen, das kam für den Herrn nicht in Frage. Widerstand? Nein, das war das Letzte, woran er gedacht hat. Und mit der Frage, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat, macht der Herr deutlich, dass das bevorstehende Leiden notwendig ist. Ja, dass all die Gewalt, die nun folgt, dass die Teil auch Gottes Plans sind. Wenn er den Kelch des Leidens nicht getrunken hätte, dann wäre für uns keine Erlösung erwirkt worden. Die Kluft zwischen Gott und Menschen würde immer noch bestehen. Sie wäre nicht aufgehoben. Doch weil der Herr hierin gehorsam gewesen ist und Gottes Plan folgte, hat er für uns Menschen Vergebung von unserer Schuld und Sünde möglich gemacht. Und so wie der Herr Jesus den Kelch des Leidens getrunken hat, und so hat er auch vorausgesagt, dass wir leiden müssen aufgrund unseres Glaubens an ihn. In Philipper 1, Vers 29, da schreibt Paulus, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Die Nachfolge Jesu bedeutet für uns Christen, dass wir Leiden für Christus in Kauf nehmen müssen. Das ist vielen von uns auch durchaus bewusst. Doch fehlt uns oft dazu der Mut und das Vertrauen, dass Gott uns auch durch die Schmähungen, ja, und Erniedrigungen, vielleicht durch andere Menschen, dass er uns da hindurchtragen wird. Lasst uns das mitnehmen und dort, wo wir Gelegenheit haben, in der kommenden Woche unseren Herrn auch mutig bekennen. Ich wiederhole und fasse nochmal kurz zusammen. Christus hat gesagt, ich weiß, der Herr kennt auch dich. Er weiß, was dich bewegt, was dich umtreibt. Er weiß, was dich fertig macht. Welche Sünden dich belasten. Welche Krankheiten, ja, auf dir liegen, was dir Sorge macht. Der Herr sagt, ich bin's. Ich bin's, der für dich an deiner Stelle für dich eintritt. Und der Herr sagt, ich folge, auch wenn ich leiden muss. Zum Schluss möchte ich noch einmal den Psalm 40 zitieren, den Vers 17. Es sollen fröhlich sein und sich freuen in dir alle, die dich suchen. Die dein Heil lieben, sollen alle Zeit sagen, groß ist der Herr. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Wer beten möchte jetzt gleich, der kann das gerne tun. Wir stehen auf zum Gebet nach Möglichkeit. Ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Herr, wie unermesslich groß ist deine Liebe zu uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du den Weg des himmlischen Vaters gegangen bist. Den Weg, den du selber wusstest. Du kanntest, Herr, was dich erwartete. Du hast das stellvertretend für uns aus Liebe getan. Du, Herr, du wusstest um alles Bescheid. Ja, und hast keinen Widerstand geleistet, sondern bist diesen Weg im Gehorsam gegangen. Herr, leg uns das tief ins Herz, was du für uns getan hast, dass du stellvertretend an unserer Stelle, Herr, gelitten hast. Und wir wollen dir aus Dankbarkeit, ja, unser Leben dir ganz, ganz hingeben und dir folgen, so wie du, Herr, gelitten hast. Herr, so wollen wir deinen Namen mutig bekennen. Und da, wo du es uns schenkst, Herr, da wollen wir leiden und wollen wachsen in den Leiden, Herr, um deines Namens willen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns mutig sein lässt in der kommenden Woche, dass du unsere Herzen letztendlich auch erneuerst, da, wo wir ja in Geldliebe oder in Hass oder in Neid verstrickt sind. Herr, da erneuere du uns. Ich möchte dich bitten, Herr, segne du dein Wort und sei doch jetzt mitten unter uns, wenn wir dein Abendmahl halten, wenn wir den Kelch und das Brot zu uns nehmen, Herr, segne du uns darin und schenke uns eine tiefe, innige Beziehung zu dir, Herr. Amen.